NDR Info. Die Reportage.
Du bist bereit? Dann 110 KV-Anlage, Abgang Gleichrichter 21. Bitte den Leistungsschalter ausschalten.
Blackout. Planspiele für den Notfall von Sven Arnert.
Das ist korrekt. Schlau. Jetzt.
Was passiert, wenn die Lichter in einer Großstadt wie Hamburg ausgehen? Nichts geht mehr und die Zeit läuft davon. Der Ernstfall einer Großstörung oder Krise, so der offizielle Sprachgebrauch, wird vorsorglich durchgespielt. Der kommunale Netzbetreiber Stromnetz Hamburg, das Kohlekraftwerk Tiefstack und ein industrieller Großabnehmer, die Aluminiumhütte Trimet in Hamburg-Harburg, haben ein Szenario geprobt, das den raschen Wiederaufbau eines funktionsfähigen Netzes simulieren soll. Aus welchen Gründen auch immer, mit dem Ernstfall Blackout wird gerechnet, auch wenn er einfach nicht passieren darf. Wie würden die großen Stromakteure mit einem Blackout umgehen? Die Reise beginnt beim Netzbetreiber Stromnetz Hamburg. Gleich neben dem berühmten, elegant kühlen Vielscheibenhaus des Energiekonzerns Vattenfall steht ein flacher, unscheinbarer Zweckbau. Hier könnten Schulungen stattfinden, aber weit gefehlt. Genau hier sitzt die Netzführung von Stromnetz Hamburg, dem kommunalen Stromnetzbetreiber. 28.000 Kilometer unterirdisch verlegte Kabel sorgen in Hamburg dafür, dass jedes Unternehmen und jeder Haushalt mit Strom versorgt wird. Und wenn es einmal dunkel wird? Vom kleinen Schaden im Stromverteilerkasten bis hin zur großen Krise laufen in der Netzführung alle Fäden zusammen.
Mein Name ist Olaf Zür, ich bin Leiter der Netzführung. Damit verantwortlich für die Hochspannungs- und Mittelspannungswarte und das Störungsmanagement, wo auch der Kunde anrufen würde, wenn er bei sich privat ein Stromproblem hat.
Also wenn bei uns der Kasten umgeknickt wäre vor der Tür, aus welchen Gründen auch immer?
Würde man die Kollegen von mir anrufen und sich da melden.
Zum Beispiel bei Frau Richter, die in der Netzführung Störungsmeldungen aufnimmt. So könnte es dann klingen, wenn ein Hamburger Haushalt dunkel wird.
Sie haben ein Problem mit dem Strom?
Brahmsallee Nummer 6.
In der Brahmsallee 6. Ich schaue mal, ob da aktuell was bekannt ist. Einen Augenblick. Und seit wann haben Sie keinen Strom?
Oh, seit einer guten Stunde.
Okay, sind da Nachbarhäuser betroffen? Wissen Sie das zufällig?
In der 8 sieht es recht dunkel aus. Da kann ich nämlich rübergucken, die Küche.
Ja, gut. Welche Hausnummer hatten Sie?
6.
Nummer 6. Also wenn Sie seit einer Stunde keinen Strom haben, wir haben aktuell nichts im Netz, dann sieht es eher nach was hausintern aus. Haben Sie denn mal Ihre Sicherung überprüft?
Ja, die sind alle noch drin.
Die sind alle noch drin. Also Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Sie können entweder zu den Nachbarhäusern gehen. Das ist zum Beispiel die 8, die 10, 12, 14, 16 oder 18. Da mal nachfragen, ob die auch stromseitig Probleme haben. Wenn ja, auf jeden Fall wieder melden bei uns. Dann ist es netzseitig. Wenn da kein Problem auftritt, dann auf jeden Fall in die Vermietung wenden, dass die einen Elektriker losschicken. Der guckt sich das Haus intern einmal an. Und ansonsten könnten Sie sich auch direkt an die Verwaltung wenden, dass die einen Elektriker losschicken, wenn Sie wissen, dass in den Nachbarhäusern nichts passiert ist. Ich nehme Ihre Daten sonst soweit auf. Falls Sie weitere Meldungen erhalten sollten aus umliegenden Häusern, würden wir Sie darüber in Kenntnis setzen.
In der Netzführung gleich neben Frau Richter sitzen die Schalltechniker und beobachten mit großer Ruhe Messwerte, Kennzahlen und Ereignisse und können so feststellen, wie das elektrische Herz der Hansestadt tickt. Sie blicken auf kryptische Schaltbilder, reagieren auf Signaltöne. Olaf Zür führt mich durch den Raum mit großer Fensterfront, der gut 12 Mitarbeitern Platz bietet.
So, dann ist das Ganze aufgeteilt hier in dem Raum. Ich habe auf der rechten Seite den Bereich, wo die Hochspannung gesteuert wird. Bei Hochspannung sprechen wir wieder von 110.000 Volt. Und der linke Bereich ist typischerweise für die Mittelspannung, also sprich für die 10.000 Volt Ebene. So, und da kommt auch schon Herr Enders und wird uns jetzt vielleicht gleich mal was an seinem Leitsystem erklären. Christian.
Christian Enders ist Schalltechniker bei Stromnetz Hamburg in der Netzleitstelle und überwacht das Übertragungsnetz zuständig für viele im Minutentakt auflaufende Störungsmeldungen.
Während wir das Stromnetz überwachen, kommt eine Meldung rein, dass ein Betriebsmittel überlastet ist oder defekt ist. Und wir müssen die Meldung dann analysieren und gucken, ob wir mit Personal vor Ort die Störung beseitigen können oder ob wir durch sofortige Schaltmaßnahmen an unserem Leitsystem den Fehler auf dem Stromnetz rausschalten können. Zum Beispiel ganz aktuell ist die Meldung gekommen aus dem Umspannwerk Hafen City. Da hat sich ein sogenannter zweiter Meldeweg gemeldet. Das bedeutet, dass der erste Weg, die Meldung auf dem direkten Weg, nicht bei uns in der Leitstelle angekommen ist. Und jetzt müssen die Kollegen oder ich hinterfragen, ob jemand im Werk tätig ist, der diese zweite Meldung ausgelöst hat, oder ob es eine echte Störung ist. Und dann würden wir Personal dorthin schicken und der würde für uns sofort vor Ort schauen, woran es liegt.
Immer wieder leuchten Meldungen auf, wenn ein Betriebsmittel, zum Beispiel ein Trafo oder ein Verteilerkasten, irgendwo zwischen Stellingen und Harburg einen Defekt hat. Für Christian Enders ist das Routine. Doch hinter jeder Routinemeldung könnte sich auch ein größerer Schaden verbergen, eine Anomalie im Betriebsablauf. Denn wenn die Bildschirme in der Netzführung kaskadenartig viele rote Meldungen anzeigen, könnte das der Anfang einer Krise sein. Der Ernstfall, über den keiner gerne spricht, der aber jederzeit auftreten kann, wie kürzlich in Lübeck. Das Wort Blackout wird übrigens nicht gerne gehört, ist aber nicht erst seit dem gleichnamigen Bestseller von Mark Ellsberg, auch bei Stromnetz Hamburg in allen Köpfen. Der Thriller beschreibt, wie das europäische Stromnetz von einem Hacker gekapert wird.
Pewalski beobachtete, wie weitere Linien auf der Tafel plötzlich rot aufleuchteten. Weitere Ausfälle bei E.ON und Vattenfall. Einige wenige blinkten kurz gelb auf. Westösterreich will hochfahren, dann wieder rot. Hat nicht geklappt. Äußerlich versuchte Pewalski ruhig zu bleiben, doch seine Gedanken überschlugen sich. Solange in weiten Teilen Europas genug Strom erzeugt und verbraucht wurde, konnten sie auch die ausgefallenen Netze relativ schnell wieder aktivieren. Bei einem Totalausfall war das anders. Ein Atommeiler oder ein Kohlekraftwerk fährt man nicht binnen Minuten wieder hoch wie ein Gasturbinen- oder Pumpspeicherkraftwerk, schon gar nicht ohne Energie von außen als Starthilfe.
Dieses Szenario wird von den Profis der Netzbetreiber übrigens mit einem Lächeln quittiert. Dennoch ist ein Blackout kein Hirngespinst, sondern vorstellbar.
Also wenn ganz Hamburg dunkel wäre, womöglich sogar in Deutschland, dann gibt es eine Institution, die nennt sich ZKD, der Stadt Hamburg, das ist der zentrale Katastrophendienststab. Da haben wir auch einen Verbindungsmenschen, der sich dann dorthin begeben würde. Dann gibt es eine rote Leitung, die blackout-sicher ist. Und dann würde gemeinsam mit der Stadt und auch noch vielen anderen Institutionen, gegebenenfalls wie das THW etc. pp., an dieser Situation gearbeitet werden, in Abstimmung untereinander. Dann gibt es tatsächlich Pläne und Grundkonzepte, die wir auch mit den Kollegen trainieren, wie dann mit dem Aufbau wieder zu verfahren ist. Wie kann ich Lasten zuschalten, wie kann ich Stadtteile langsam wieder versorgen?
In einem Blackout-Fall zählt jede Minute und das erinnert schon an ein Kriegs- oder Katastrophenfall-Szenario. Denn der Zusammenbruch elementarer Infrastruktur wie Verkehrsnetz, Krankenhäuser, Kühlketten und Wasserversorgung würde binnen eines Tages chaotische Zustände auslösen. Gibt es bei Stromnetz Hamburg das berühmte rote Telefon?
Ja, das gibt sowas wie ein rotes Telefon. Ich persönlich habe einen Pieper, der funktioniert im Blackout-Fall. Und wenn der piept, heißt das, komm in den Krisenstab. Wir haben eine besondere Situation und die gilt es jetzt zu meistern. Und der wäre genau hier hinter der Wand. Der wird auch speziell modifiziert dann. Wir haben in einem Nebenraum auch noch Dinge, die dann mit aufgebaut werden. Und ja, natürlich hängt das ganze Gebäude an einem Diesel und so weiter.
Wie genau das Krisenzentrum modifiziert wird, verrät Olaf Zür nicht. Es gibt dort eine abhörsichere Funkleitung, Bildschirme und jede Menge Erfahrungswerte aus Vorkommnissen in der Vergangenheit.
Nehmen wir das Beispiel letztes Jahr in Langenhorn. Dort ist durch eine Störung der Stadtteil als solches ausgefallen. Das führt immerhin dazu, dass hier in der Krisenstab tagt und die entsprechende Organisation greift. Das führt aber nicht dazu, dass der zentrale Katastrophendienststab der Stadt gebraucht wird und auch nicht die Politik als solches. Und die nächste vielleicht Stufe, wenn ich an 2006 denke, wo der Süden von Hamburg dunkel war durch den Tornado, vielleicht dem einen oder anderen noch in Erinnerung, da haben wir schon ungefähr ein Viertel vielleicht der Fläche von Hamburg dunkel gehabt, stockfinster.
Die wichtige Frage, die sich auch bei einem Teilausfall stellt, lautet: Wie schnell lässt sich der Schaden beheben und wann kann der Strom wieder fließen? Bei Wetterschäden wie einem Sturm oder einem Tornado sind hauptsächlich beschädigte Masten wieder aufzurichten, Not- und Überbrückungsleitungen zu ziehen. Das übernimmt das technische Hilfswerk. Doch ist erst einmal eine ganze Stadt betroffen, müssen Prioritäten gesetzt werden.
Dabei ist aber ganz wichtig, das werden wir dann auch in enger Zusammenarbeit mit unserer Kommunikation und der Stadt machen, zu klären, wie wir da vorgehen, weil ich werde nie die ganze Stadt in so einer Situation versorgen können. Vielleicht ein Drittel, was innerhalb der Stadt theoretisch möglich ist. Und das ist ein langer Weg dahin. Und man muss eben gucken, welche Verbraucher sind jetzt immens wichtig, Stichwort Krankenhäuser, Stichwort vielleicht Pumpkraft bei Wasserwerken oder ähnliches wiederherstellen. Das muss man sich aber im Detail anschauen, weil ich kann immer nur von dem einen Kraftwerk, was mir dann vielleicht zur Verfügung steht, erstmal beginnen, in die Fläche zu gehen. Das bedeutet auch, dass unter Umständen erst Verbraucher wieder versorgt werden, die nicht naheliegend sind, weil ich Lasten erzeugen muss, um das Kraftwerk stabil langsam hochzufahren.
Im Herbst 2017 gab es ein sogenanntes Inselnetzplanspiel zwischen Stromerzeuger, Stromlieferant und Abnehmer. Gemäß einem vorgegebenen Konzept wurde nach Abstimmung mit dem Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, 50 Hertz ist die Taktung des Stromnetzes, und dem im Eigenbedarf befindlichen Heizkraftwerk Tiefstack ein Inselnetz unter Spannung gesetzt. Anschließend konnte die Stromenergie des Aluminiumherstellers Trimet zugeschaltet werden. Was ein Inselnetz ist, erläutert Olaf Zürr.
Ein Inselnetz, wie der Name Insel vielleicht vermuten lässt, ist ein in sich geschlossenes Netz, das keine Verbindung nach draußen hat. Und in dem Fall, wo vielleicht Deutschland und Hamburg somit auch dunkel fallen könnte, wenn das passiert, und dann ein Kraftwerk wie Tiefstack oder Wedel es schafft, sich zu fangen im Eigenbedarf oder über einen Schwarzstart wieder ins Spiel zu kommen, kann ich eine Insel aufbauen. Das meint also, dass wirklich regional eng gesehen ein Stromnetz wieder entsteht, was aber keine Verbindung zum Beispiel nach Niedersachsen hat oder nach Schleswig-Holstein oder sonst wohin. Es ist eben eine Insel.
Unter Schwarzstartfähigkeit versteht man die Fähigkeit eines Kraftwerks, unabhängig vom Stromnetz, nach einer Abschaltung wieder hochzufahren und dann einen begrenzten Bereich wieder mit Strom zu beliefern. Wie sieht es mit dem zweiten Akteur dieses Planspiels aus, dem Kohlekraftwerk Tiefstack? Wie bereitet man sich dort auf den möglichen Ernstfall vor? Auf einer Halbinsel an der Billwerder Bucht im Hamburger Südosten liegt das Heizkraftwerk Tiefstack. Bei der Inbetriebnahme 1993 galt es als eines der modernsten Heizkraftwerke Europas. Das Heizkraftwerk Tiefstack deckt nahezu die Hälfte des gesamten Fernwärmebedarfs von Hamburg und liefert ein Drittel des Strombedarfs. Das Kraftwerk befindet sich auf historischem Grund genau an der Stelle, wo die hamburgischen Elektrizitätswerke im Jahr 1917 ihr erstes Großkraftwerk eröffnet haben. Das heutige Kraftwerk mit seinem markanten 120 Meter hohen Kamin wurde 1993 in Betrieb genommen. Im Jahr 2009 wurde die Strom- und Wärmekapazität von Tiefstack durch ein mit Erdgas betriebenes Gas- und Dampfturbinenkraftwerk erweitert. Das Kraftwerk ist sowohl für die Grundlast als auch für die Spitzenlastproduktion ausgestattet. Die Grundlasteinheit wird mit Steinkohle betrieben, während die zwei für die Spitzenlastversorgung genutzten Heizkessel mit Erdgas und leichtem Heizöl befeuert werden. In der Kraftwerkswarte, von der aus das Kraftwerk und alle einzelnen Anlagenteile gefahren werden, blinken die großen Bildschirme. Mitarbeiter sitzen im Werksblaumann und schauen mit großer Gelassenheit auf die sich ständig verändernden Betriebsdaten. An den Großbildschirmen hat man eine Übersicht über die einzelnen Funktionen des Kraftwerks. Für jede Hauptanlage, wie den Heizkessel, gibt es einen sogenannten Leitstand mit einem Leitstandfahrer, der die Anlagenteile überwacht und steuert. Hier würde im Krisenfall ein Schwarzstart gefahren. Verantwortlich ist dann Markus Wonka.
Ich bin der Kraftwerksgruppenleiter der Vattenfall in Hamburg. Eine Krise würde durch meine Leitung so erfolgen, dass eben, wenn eine entsprechend große Störung auftritt mit Außenwirkung, die unmittelbares Handeln erfordert, dann würde der Betriebskrisenstab versammelt werden. Es gibt dafür festgelegte Prozesse, wie das erfolgt, in einem sogenannten Betriebskrisenstabraum, der auch in entsprechende Kommunikationsmittel verfügt, auch zu anderen Teilen der Hamburger Stadt, als auch zu dem Stromnetz Hamburg, um hier die Kommunikation sicherzustellen. Und dann würde in diesem Betriebskrisenstab mit allen Fachkräften, die dort eingebunden sind, die Störungsbeseitigung, die Kommunikation und alle sonstigen Maßnahmen geplant werden, kommuniziert werden und am Ende des Tages eben auch umgesetzt.
Sie haben dafür einen speziellen internen Ausdruck, nicht Blackout?
Nein, bei uns ist das ganz einfach eine Krise.
Im Krisenfall zeigen Warnleuchten zunächst einen Spannungsabfall an. Es sind erste Anzeichen für betriebsinterne Fehlfunktionen.
Es beginnt immer mit dem jeweiligen Alarmwert für eine bestimmte Messung, ein bestimmtes Signal, eine bestimmte mangelhafte Funktion. Eine klassische Störung ist zum Beispiel, dass eine Kohlemühle zeigt eine Störung aufgrund Überhitzung oder einfach mangelhafter Kohle, dass dort Steine oder was Simples einlagert. Das würde dann dazu führen, dass die Mühle abgefahren werden muss. Der Leitstandfahrer würde das sofort an den Schichtleiter melden. Der Schichtleiter würde dann entsprechende Maßnahmen veranlassen, dass es nicht zum Abfahren der Anlage kommt, also Gegenmaßnahmen veranlassen. Gleichzeitig würde er in diesem Fall eben eine Störung ausrufen, dass die Instandhaltungsmannschaft aktiviert wird, um die Reparatur dann einzuleiten. In diesem Fall das Abfahren der Kohlemühle, das Abkühlen der Kohlemühle, dann das Öffnen, Befundaufnahme, Reparatur, Fertigmeldung am Ende und dann wieder Betriebsbereitschaftsmeldung an den Schichtleiter, der dann wieder die Inbetriebnahme einleiten kann.
Und wenn es mehr ist als ein paar Steine im Kessel oder auf einem Steinkohleförderband?
Dann würde der Betriebsleiter entweder eine sogenannte Krise ausrufen, dass der Betriebskrisenstab zusammentritt und dann würden wir, je nachdem, wenn die Störung so umfangreich ist, dass sie eine Außenwirkung hat, dann eben auch mit den Kollegen vom Stromnetz Kontakt aufnehmen, um dann zum einen die Störung zu bewerten, die Beseitigung zu planen und dann auch wiederum zu planen, wie man dann den Wiederaufbau durchführen wird.
Dann meldet sich der Pieper bei Olaf Zürr in der City Nord.
Dann müssen wir zusehen, dass wir langsam Lasten wieder aus dem Netz mit zur Verfügung stellen, damit es so einen stabileren Kreislauf gibt, der dann langsam wieder hochgefahren wird. Also die Last auf der einen und die Erzeugung auf der anderen Seite. Das könnte Tiefschlag bieten, wenn das sich im Eigenbedarf fangen nicht funktionieren sollte. Das kann auch passieren. Das hängt von vielen Parametern ab, weil das auf einen Schlag keine Last mehr für das Kraftwerk gibt. Das ist eine sehr besondere, sehr harte Situation. Könnte Tiefschlag über einen Diesel, den Sie da stehen haben, eine Gasturbine anschieben, die dann die Erzeugung bringt für den Eigenbedarf des Kohlekraftwerks. Und dann können die Kessel wieder in Betrieb genommen werden.
110 KV-Anlage, Abgang Gleichrichter 21. Bitte den Leistungsschalter ausschalten.
Diese Idee einer Versorgungsinsel nach einem Blackout erwies sich unter realistischen Bedingungen als stabil und geeignet dafür, weitere Energieerzeuger und Lasten nach und nach aufzunehmen. Die originäre Aufgabe des Netzbetreibers ist es, in diesem Zusammenhang aus Stromproduktion, Verbrauch und Bezug den Wiederaufbau des Gesamtnetzes zu koordinieren. Eine weitere Möglichkeit in dieser Inselkooperation ist der Netzaufbau durch ein Aluminiumwerk. Mit der Aluhütte Trimet in Hamburg-Harburg schließt sich der Kreis des Planspiels. Die Aluminiumhütte von Trimet ist Hamburgs größter Energieabnehmer. Sie absorbiert fast die Hälfte des gesamten Hamburger Stromverbrauchs. Allein für die Elektrolyse, also die Herstellung von Aluminium aus den mineralischen Rohstoffen mit Hilfe der Schmelzflusselektrolyse, wird eine Stromlast von 230 Megavolt Ampere benötigt. Es ist schon eine ungewöhnliche, aber bisher erfolgreich getestete Möglichkeit, mit Hilfe der Energie eines Aluminiumwerkes das Stromnetz einer Millionenstadt wie Hamburg wieder aufzubauen. Hintergrund dieser Überlegung waren auch größere Blackout-Zwischenfälle in der jüngeren Vergangenheit. Heribert Haug, Gruppenleiter des Aluminiumwerkes Trimet, kennt die Hintergründe.
Da gibt es einen einschneidenden Vorfall, der uns tatsächlich dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, was wir denn als Großstromabnehmer tun könnten, um die Energieversorgung mit zu sichern. Das war dieser, beinahe Blackout im November 2006, als die Norwegian Pearl die Ems runterschipperte und dafür eine Höchstspannungsleitung unterbrochen werden musste und dann zur gleichen Zeit ganz viel Wind aufkam, der dann nicht mehr nach Süden abtransportiert werden konnte. Das führte zu einer Großstörung im Netz und im Zusammenhang mit der Vermeidung größeren Schadens haben wir unsere Aluminiumhütten nicht hier in Hamburg, aber in Nordrhein-Westfalen abgeschaltet.
Olaf Zürr erklärt den berühmten Blackout, der Netzteile in Südeuropa lahmlegte, und was er in einem Kraftwerk anrichten kann.
So ein Generator mit irgendwelchen 100 Tonnen, so ein Asynchronmotor, kann auch durch eine Maschinenhalle anfangen zu wandern. Und mit Wandern meine ich wirklich Wandern. Das heißt, es gibt Schutzsysteme, die ihn dann entsprechend abschalten. Und wenn dann nicht schnell genug die Frequenz stabilisiert werden kann, bedeutet das tatsächlich, dass ich in möglicherweise so einem Blackout-Szenario lande. Und dafür gibt es Frequenzentlastungsrelais. Das muss man sich früher wie bei den alten guten Heißluftballons vorstellen. Wenn die sinken, dann hat man Sandsäcke abgeworfen. Und genau das ist in Südeuropa auch passiert, wenn man das mal jetzt bildlich gesprochen so sieht. Sprich, ich habe zu wenig Erzeugung, ich habe zu viel Last, ich habe zu viel Sandsäcke im Ballon. Dann gibt es diese Frequenzentlastungsrelais, die schmeißen dann quasi in Echtzeit. Da geht es wirklich um Millisekunden, nicht um Minuten, diese Sandsäcke vom Bord und haben geschafft, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich glaube, nach wenigen 2 Stunden konnte man diese beiden Netze tatsächlich wieder verbinden, musste dann aber in Südeuropa langsam wieder Lasten aufbauen und auch Erzeugung entsprechend hochfahren. Und ich meine, es hat noch 12 Stunden gedauert, bis der Letzte da wieder tatsächlich auch seine Beleuchtung im Haus hatte.
Der Vorfall gab zu denken. So gab es den Versuch, nach einem Blackout das Netz mit Hilfe einer Anlage des Braunkohletagebaus wieder zu starten. Die Synchronisation des Netzes, für die der Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich ist, funktionierte aber nicht. Die Turbinen hatten zu hohe Drehzahlen und wirkten das Netz wieder ab. Auf einer Sicherheitskonferenz des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz hatte Heribert Haug eine zündende Idee.
Und in dieser Veranstaltung habe ich aus dem Plenum heraus 50 Hertz gefragt, ja, warum nehmt ihr denn einen Tagebau? Nehmt doch eine Aluhütte. Ja, warum das denn? Ja, weil eine Aluhütte als Großabnehmer beliebig und präzise steuerbar ist in der Lastaufnahme, die nötig ist, um ein Kraftwerk wieder stabil in einen Teillastbetrieb hochzufahren und von dort aus dann letztlich das Netz wieder aufzubauen. Ganz wesentlicher Aspekt, Hütten können nur da betrieben werden, wo eine sichere Energieversorgung zur Verfügung steht, weil ein solcher Hüttenbetrieb auf tatsächlich eine 24 Stunden rund um die Uhr das ganze Jahr stabile Energieversorgung angewiesen ist. Wenn die Energieversorgung ausfällt und länger ausfällt, dann haben wir ein großes Problem, sage ich mal vorsichtig. Das große Problem bedeutet, dass wir unsere Produktionsanlagen schädigen und eine lange Zeit benötigen, um sie wieder so vorzubereiten, dass wir damit weiter betreiben können.
Neben technischen Problemen, Attentaten und Hackerangriffen stellt auch die Energiewende Kraftwerke vor neue Herausforderungen. Wird es zukünftig gelingen, den Energiemix aus fossiler Energie, Photovoltaik und Windenergie in ein stabiles Netz einzuspeisen und mögliche Spannungsschwankungen aufzufangen? Ein heikles Thema, über das ungern gesprochen wird und derzeit nur spekuliert werden kann. In der Nähe des Alu-Werks Trimet stehen Windkraftanlagen, die dem Werk im Fall eines Schwarzfalles helfen, die nötige Energie einzuspeisen. Zurück in der Netzführung Hamburg. Und der Ernstfall? Wie sicher ist eigentlich das Gebäude der Netzführung? Olaf Zürr möchte beschwichtigen, weiß aber, dass alle möglichen Szenarien durch die Köpfe der Kunden und Betreiber geistern.
Dieses Gebäude gibt es auch noch ein zweites Mal. Und jedes Werk mit seinen Datenleitungen ist auch redundant. Das heißt also nicht nur, wenn ich in ein Umspannwerk elektrische Energie bringe, habe ich 2 Wege, sondern auch für die Steuerung und Überwachung gibt es immer mindestens zwei Wege. Und die sind georedundant. Das meint, die haben unterschiedliche Wege. Dass wenn in den einen Weg mal der böse Bagger greifen sollte, der andere Weg immer noch zur Steuerung zur Verfügung steht. Und das geht in zwei getrennte Leitwarten. Nämlich in die sogenannte Reservesteuerstelle und in die, in der wir uns hier befinden, die Hauptwarte.
Bisher lief die Arbeit der Leitwarte fehlerfrei, ohne besondere Vorkommnisse.
Falls hier mal, aus welchen Gründen auch immer, die Technik nicht zur Verfügung stehen sollte oder ein Rohrbruch und der Keller steht unter Wasser und damit vielleicht die Server, um mal was Ungefährliches zu nehmen, wir müssen ja nicht mehr an New York und Flugzeuge denken, dann kann ich in die Reservesteuerstelle gehen und kann von da aus weiter Betrieb machen.
Blackout, das ist ein weites Feld und ein mögliches Schreckensszenario, das nicht nur Hamburg, sondern jede Großstadt betreffen kann. Für den erwarteten Ernstfall, der auf technische Probleme zurückzuführen ist, ist man in Hamburg gerüstet. Wie mit Terror- und Hackerangriffen umgegangen wird, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Bleibt zu hoffen, dass die Cleverness potenzieller Stromnetzangreifer Stoff für Romanautoren bleibt und dass das sonore 50-Hertz-Brummen der Trafos auch weiterhin die Hansestadt elektrisieren wird.
110 kV-Anlage, Abgang, Gleichrichter 21, Leistungsschalter einschalten.
NDR Info, die Reportage. Blackout, Planspiele für den Notfall, von Sven Arnert. Technik Jonas Teichmann, Regie Karin Huxdorf, Redaktion Doris Schiederich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.